Guten Morgen. Nein, ich werde heute keine Werbung für Motorräder machen. Ich habe stattdessen eine seriöse Predigt vorbereitet. Aber ich brauche dieses erste Bild nicht wegen dem Motorrad als solchem, sondern wegen dem Werbespruch, der ganz unten steht. Die schönste Form der Freiheit. Das Stichwort Freiheit ist nämlich das Predigtthema heute. Ich möchte mit euch über die Freiheit nachdenken. Und offenbar haben auch Medienfachleute das Wort für sich entdeckt. Immer wieder in der Werbung werdet ihr auf das Wort Freiheit oder Freisein stoßen. Was heißt Werbung für... Müssen nicht Motorräder sein, können auch andere Sportgeräte sein, Segeln, Surfen und so weiter. Oder auch Ferien, Urlaub und so weiter. Motorrad hat mich deswegen angesprochen, weil ich in jungen Jahren auch mal so eine Maschine hatte. Und ich muss sagen, Motorrad und Freiheit, ja, da klingt ein bisschen was bei mir an. Also ich bin tatsächlich leicht versuchlich auf diesen Werbespruch mit der Freiheit, Motorrad fahren. Ja, ich ahne, ich fühle was bei Freiheit, tatsächlich. Deswegen haben wahrscheinlich Werbeleute immer wieder das Wort Freiheit in ihrem Programm. Das geht so weit. Ältere Geschwister erinnern sich vielleicht daran, da gab es mal den Marlboro-Man. Zigarettenwerbung, Suchtmittelwerbung. Und was war sein Spruch? Der Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Sogar für Suchtmittel. Wahnsinn, gell? Also die Werbeleute, die Fachleute sind nicht dumm. Die kratzen einen genau dort, wo es juckt. Die wissen, welche Wünsche und Sehnsüchte in uns verborgen sind. Und die wollen sie ansprechen. Und Honda hat diesen Spruch, die schönste Form der Freiheit, seit 1993 im Werbeprogramm. Also über Jahrzehnte hinweg immer wieder Freiheit. Das scheint irgendwie schon seit Generationen in uns drin zu sein, dass bei Freiheit sind wir ansprechbar. Aber andererseits, wenn die Werbefachleute immer wieder auf Freiheit kommen und wir darauf ansprechen, heißt das ja, dass da noch ein kleines Manko bei uns vorhanden ist. Denn die wollen ja was verkaufen, Motorrad oder wie auch immer. Und das heißt, die sagen uns indirekt beim Thema Freiheit, seid ihr noch nicht ganz auf dem obersten Stand. Ihr seid gar nicht wirklich frei. Ihr braucht noch beispielsweise ein Motorrad, um frei zu sein. Euch fehlt was, punkto Freiheit. Also diese Freiheitswerbesprüche sind eigentlich indirektes Eingeständnis, dass der Mensch im Grunde genommen eben sich unfrei fühlt oder unfrei ist. So, und jetzt kommt noch mal einer und der bietet auch Freiheit an und das ist kein geringerer wie Jesus. Im Johannesevangelium, Kapitel 8, redet er über Freiheit. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Sogar Jesus spricht Freiheit an und bietet Freiheit an. Das heißt, in puncto Freiheit scheint tatsächlich ein echtes Problem bei uns zu sein, eine Art Urbedürfnis, das nicht gestillt worden ist. Deswegen muss es Jesus auch ansprechen. Wir feiern heute Palmsonntag. Palmsonntag erinnert uns an den Einzug Jesu in Jerusalem. Die Menschenmassen, die Israeliten, die Bürger von Jerusalem und die Festgäste, die zusammengekommen sind, die jubeln Jesus zu. Hosianna, gesegnet sei er, der König, der Herr. Sie erwarten von Jesus Großem. Sie erwarten, dass er sich als König präsentiert. Und jetzt kommt das Missverständnis punkto Freiheit. Die hatten nämlich auch ein Problem mit der Freiheit. Die meinten, der König Jesus wird uns die Freiheit bringen, die politische Freiheit. Er wird die Römer aus dem Land schmeißen und wir, Israel, sind wieder ein selbstständiger Staat, weil wir den großen König Jesus jetzt intronisieren. Und er wird uns die politische Freiheit bringen. Es war ein Irrtum, wie wir wissen. Auch damals schon wurde Freiheit zwar von Jesus erhofft, aber falsch verstanden. Jesus bringt eine andere Art von Freiheit, auch nicht die politische. Mir scheint, wir haben ein Klärungsbedürfnis, was das Stichwort Freiheit anbelangt. Ihr alle habt vielleicht eure Vorstellung, was Freiheit für euch bedeutet, aber weil man es so oft benutzt, frei sein, Freiheit, ist vielleicht unser Problem das, dass der Begriff irgendwie schwammig, undeutlich wird, sich abnützt irgendwie und wir gar nicht mehr irgendwo im intellektuellen Bewusstsein wissen, was Freiheit ist, sondern nur noch als Gefühl empfinden. Ich wäre gern etwas freier. Und wenn ich nachfrage, ja, was meinst du mit freier? Ja, ich fühle mich nicht ganz frei. Ja, wo möchtest du denn freier sein? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber ich unterschiebe euch jetzt nichts, aber vielleicht ist das ein bisschen unser Problem, dass wir einfach nur noch emotional uns nicht ganz frei fühlen, weil ich gar nicht genau wissen, was denn die Freiheit bedeutet, wo wir denn freier werden könnten. Und deswegen möchte ich mal eine Bresche schlagen und die Freiheit euch kurz näher bringen. Ich habe in meiner Bibliothek noch ein sogenanntes philosophisches Lexikon. Und da habe ich gedacht, da muss ich nachschauen zum Stichwort Freiheit. Philosophisches Lexikon. Wer das Wort Lexikon nicht mehr kennt, vielleicht jünger unter euch, das ist ganz einfach. Das ist der Vorgänger von Google, nur in Buchform. Das ist Lexikon. Also, das ist ein philosophisches Lexikon, weil ich dachte, Freiheit, philosophisch. Lassen wir uns mal klären. Also, das philosophische Lexikon sagt Folgendes. Freiheit ist jedes Nicht-Gebunden-Sein, jedes Nicht-Bestimmt-Sein von außen, sofern es mit einem gewissen Vermögen zur Selbstbestimmung von innen her verbunden ist. Also klingt schon sehr philosophisch, aber es ist gar nicht so schwierig zu verstehen. Beim zweiten Mal nachdenken kommt ihr vielleicht rein, was gemeint sein könnte. Ich kann versuchen, es euch mit ganz einfachen Worten zu erklären. Also von außen ungebunden, von außen bedrängt euch, bestimmt euch nichts, von außen kommt nichts. Und von innen kannst du selbst bestimmen. Ungefähr das ist wahrscheinlich gemeint. Nur, das hat zwei Probleme in sich, diese Definition. Das von außen ungebunden sein, nicht gebunden, nicht bestimmt sein. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, was das bedeuten würde, dann wäre der Mensch tatsächlich frei, der völlig nackt im Weltraum schwebt, wobei man dann Sonne, Mond und Sterne noch ausknipsen müsste, weil das könnte ihn ja blenden. Und dann ist der Mensch ganz frei. Das ist die konsequente Freiheit. Ne? Überhaupt nicht mehr gebunden von außen. Aber so frei will wahrscheinlich keiner sein. Das funktioniert auch gar nicht. So, und das von innen her, Selbstbestimmung von innen, das appelliert im Grunde genommen an unseren Eigenwillen. Was will ich denn selber in mir? Oh, 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 sage ich da. Gefährlich, Glatteis. Ne? Der Eigenwille. Was will denn ein Mensch, der süchtig ist, egal nach was, ne? Was sagt sein Eigenwille? Der sagt das ganz Schlechteste Eigenwille. Oder viele Menschen, wenn man denen Eigenwille lässt, artet sofort in Egoismus aus. Moral und Ethik sind plötzlich nicht mehr wert, wenn du nur noch deinem Eigenwillen nachfolgst. Also das ist ganz, ganz dünnes Eis, der Eigenwille. Oh, oh, was ist dann die Definition noch wert? Beides ganz kritische Sachen. Funktionieren eigentlich nicht wirklich. Die Definition zeigt uns zwar, was Freiheit sein könnte, aber sie zeigt uns gleichzeitig, so funktioniert es nicht. Also diese philosophische Definition ist ungefähr Osterhase und Klappenstorch. Das ist dieses Niveau in etwa. Ne? Sagt zwar was aus, funktioniert aber nicht. Das ist die philosophische Definition, sie ist nicht falsch, aber sie wird nicht funktionieren. Ist nicht anwendbar. wie der Osterhase auch nicht und der Klapperstorch und selbst Nikolaus ist in der Realität nicht anwendbar. So, also jetzt muss ich erklären, was Freiheit wirklich ist. So, ich habe da ein Hilfsmittel dabei. Das ist tatsächlich eine Coca-Cola. Original, echt. Und ich werde jetzt einen Schluck Coca-Cola befreien, um euch darzustellen, was Freiheit bedeutet. Also, Cola. Also ihr seht, das Cola ist nicht frei, eingeschlossen, bedrängt und so weiter. Und wenn ich es befreien will, es zischt schon voller Vorfreude auf die Freiheit, weil nicht frei zu sein heißt unter Druck stehen. Ne? Und das hat man hier sofort gehört schon, ihr habt es vielleicht auch gehört. Aber jetzt muss ich das Cola auch tatsächlich noch befreien. So, liebe Cola, Freiheit, die Freiheit naht. Spürst du es schon? Freiheit für einen Schluck Cola. Ich mache die Flasche mal sicherheitshalber zu, weil ich mal ein bisschen zapple während der Predigt. Aber der Schluck hier, der zumindest, ist jetzt befreit. Freiheit. Ja, also, er steht jetzt nicht mehr unter Druck. Er hat schon frische Luft gekriegt, der Schluck, aber frei in dem Sinn ist er nicht. Es begrenzt ihn immer noch das Glas. Es gibt jetzt eine Grenze, es kann wirklich frei sein. Also um ihn wirklich frei zu machen, müsste ich jetzt eigentlich, aber das mache ich nicht, weil der Putzdienst wäre mir nachhaltend etwas Gram, weil das gibt einen hässlichen Fleck und in 2 Tagen stinkt der Fleck sogar und man kriegt den kaum mehr raus. Also wenn das Freiheit sein soll, nee. Noch unfreier wie hier, der ist auch nicht wirklich frei, der Schluck. Also, an diesem Schluck Cola sehen wir, es gibt keine absolute Freiheit, auch nicht für Coca-Cola. Er ist im Glas nicht wirklich befreit, er braucht immer einen Rahmen, eine Bindung, etwas, was ihn zusammenhält, also eigentlich ein Bestimmtsein von außen, um in der philosophischen Deutung zu bleiben. Cola braucht das. Das ist aber eigentlich keine wirklich neue Erkenntnis, denn das Motorrad braucht das doch auch. Ist das Motorrad wirklich frei? Hey, das Motorrad muss immer genau dort sein, wo die Straße verläuft. Absolute Unfreiheit. Genau dem Straßenverlauf. Irgendein Straßenplaner hat mal geplant und das Motorrad muss genau diesem Plan folgen. Es kann weder links noch rechts ausweichen. Es ist auch abhängig von der Reifenhaftung, das Motorrad. Und von der PS-Zahl. Meine Maschine war ziemlich klein, nicht viel PS. Also 120 war das höchste der Gefühle. Aber schon das war nicht schlecht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Rahmen meiner Freiheit, meines Freiheitsempfindens gesagt hätte, boah, die nächste Haare Nadel nehme ich mit vollen 120, das wäre das Ende der Freiheit gewesen, wahrscheinlich auch das Ende meines Lebens. Also, Motorrad ist auch nicht frei, braucht auch einen bestimmten Rahmen. Ach, das ist genauso wie der Sportsegler. Ne? Der Sportsegler auf dem See, der sich frei fühlt, wenn der Wind kommt, der braucht aber einen Wind. Ohne Wind geht es nicht. Und sobald das Ufer kommt, muss er abdrehen. Schon wieder eine Begrenzung. Und das Allerschlimmste beim Segeln, wachs fast nicht zu sagen. Das ganze Ding ist völlig zweidimensional. Der kann weder nach oben noch nach unten, ist immer auf derselben Fläche. Und wenn das Freiheit sein soll, okay. Ich breche hier ab, aber ihr versteht, Freiheit hat immer Grenzen. Begrenzung muss irgendwo eingebunden sein. Es funktioniert nicht. Das heißt, absolute Freiheit im philosophischen Sinne gibt es nicht. Und das gibt es auch nicht für den Menschen. Es gibt für uns keine Freiheit im Sinn von Beziehungslosigkeit, Rahmenlosigkeit, Bindungslosigkeit. Wer will das überhaupt einer von uns? Bindungslosigkeit, Beziehungslosigkeit? Nee, wollen wir nicht wirklich, oder? So frei wollen wir gar nicht sein. Also, da passt irgendwas nicht. Die Frage, wenn wir Freiheit für uns klären wollen, heißt also, wo ist die größtmögliche Freiheit? Und das generiert sofort die Nachfolgefrage, welches ist also dann der sinnvollste Bezugsrahmen, die passendste Umgebung, das freieste Umfeld, um mich frei zu fühlen, um frei zu sein im Rahmen des Möglichen. So, und jetzt komme ich nochmal zurück zu Cola. Ich werde den Schluck Cola jetzt trotzdem befreien. Und zwar final. Und zwar echt. Es gibt nämlich eine Freiheit für diese Cola. Und das, was ich jetzt mache, ist die Freiheit für diesen Schluck Cola. So, dieser Schluck Cola ist nicht im philosophischen Sinne frei. Er hat immer noch seine Begrenzung, sein Umfeld, seinen Rahmen. Aber der Schluck Cola ist an seinem Bestimmungsort, weil der, der die Cola liebevoll abgefüllt hat, hergestellt hat, gesagt, der muss irgendwann im Magen eines Menschen landen. Da gehört der Schluck Cola hin. Und das ist die sogenannte Entfaltungsfreiheit, die der Schluck Cola soeben gefunden hat. Er entfaltet sich jetzt in meinem Innern und ihr werdet es nicht glauben, tatsächlich, ich spüre schon die Entfaltung dieses Schlucks, die wertvollen Vitamine, die in meine Gliedmaßen strömen und mich beleben und so weiter. Also die Entfaltungsfreiheit der Schluck Cola, das ist sogar für mich ein wahrer Genuss, eine Cola zu befreien. Ja, also. Entfaltungsfreiheit. Die größtmögliche Freiheit hat man also dort, wie der Schluck Cola oder das Motorrad, hat man dort, wo man sich entfalten kann, wofür man bestimmt ist. Da, wo man hingehört, da hat man die größtmögliche Freiheit. Das sinnvollste Umfeld, der sinnvollste Bezugsrahmen. Also die Cola in den Magen, das Motorrad auf der Straße, der Segler auf dem See. Überall dort, wo es hingehört, ist die größtmögliche Freiheit. So. Und davon redet Jesus. Das ist Jesus natürlich längst klar, das weiß er auch. Also er redet nicht vom Klapperstorch und vom Osterhasen, braucht kein philosophisches Lexikon dazu, weil er uns keine Illusionen machen will, wie die Werbung beispielsweise, die uns doch irgendwie was vorgaukelt. Und weil er eben auch kein Philosoph sein will, sondern Jesus beschreibt das Reale, das, was es tatsächlich gibt. Das ist typisch für Jesus, deswegen ist es so vertrauenswürdig, weil man sich bei ihm auf das verlassen kann, was er sagt. Das gibt es tatsächlich. So, und jetzt kommen wir zurück zum Text und verstehen jetzt zum Beispiel Vers 34 und Vers 36. 34 heißt, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Und in 36 sagt Jesus, wenn euch nur der Sohn, also wenn ich euch frei mache, dann seid ihr wirklich frei. Und Jesus meint damit genau das, den Wechsel des Bezugsrahmens. Von hier drin, verschlossen, hier rein. Das Motorrad auf die Straße, Wechsel des Bezugsrahmens. Der Mensch muss dahin, wo er hingehört. Und das Problem des Menschen ist eben das, dass sein Bezugsrahmen, da wo er eigentlich sich aufhält, nicht die Freiheit ist, sondern die Knechtschaft der Sünde. Das ist da, wo der Mensch sich normalerweise aufhält, wo er sich findet. Wer Sünde tut, ist der Sündeknecht, Vers 34. Sünde tun? Ja, kennen wir. Sünde tun ist immer das, was Gott nicht will. Also Gott nicht gehorchen, ihn nicht ernst nehmen, Gott ignorieren, Gott nicht lieben, irgendwas tun, was Gott ausdrücklich gesagt hat, mach es nicht und so weiter. Möglichst autonom leben ohne Gott und so weiter. Das ist nicht der Bestimmungsrahmen des Menschen, für das er geschaffen ist. Das ist der falsche Bezugsrahmen. Der richtige Bezugsrahmen, die menschliche Bestimmungsursache, wo der Mensch eigentlich hingehört, ist bei Gott sein, mit Gott leben, Beziehung zu Gott pflegen. Stichwort Paradies. Ganz am Anfang hat es nochmal funktioniert. Da hat der Mensch mit Gott zusammen im Paradies gelebt. Und da gehört er eigentlich hin. Eigentlich. Das wäre der richtige Bezugsrahmen. Aber da ist der Mensch eben nicht von Natur aus, sondern er ist getrennt von Gott in der sogenannten Knechtschaft der Sünde, wie Jesus das sagt. Und weil der Mensch normalerweise dort ist, ist sein inneres Bedürfnis unter anderem Freiheit. Da fühlt er sich nicht frei. Diese Ursehnsucht nach Freiheit hat seine Wurzeln eben darin, dass wir nicht da sind, wo wir sein sollten, wo wir hingehören. Unser Bezugsrahmen ist falsch. Und deswegen kann die Werbung da eingreifen und sagen, wir bieten euch eine Ersatzfreiheit. Ein Motorrad oder ein Segelboot oder wie auch immer. Wir bieten Ersatzfreiheiten an, weil ihr da ein Manko habt. Jawohl, sagt Jesus, ihr habt tatsächlich ein Manko. Das ist richtig. Das Grundübel aber dieses Mankos ist die Beziehungslosigkeit zu Gott. Und da geht Jesus an die Wurzel. Vers 36. Wenn euch nun der Sohn, also wenn ich Jesus, euch frei mache, dann seid ihr wirklich frei. Denn Jesus ist ja in die Welt gekommen, um eine Beziehung zu Gott wiederherzustellen, um uns anzubieten, komm wieder in die richtige Beziehung zu Gott. Da ist was gestört und ich verhelfe dir, diese Beziehung zu Gott wieder aufzunehmen. Du sollst wieder in den richtigen, dir angemessenen, für dich vorgesehenen Bezugsrahmen kommen. Du sollst an den Bestimmungsort, wo du hingehörst. Denn da ist die größtmögliche Freiheit für dich. Es gibt noch eine sehr schöne Definition von Jesus, was Freiheit anbelangt. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Da sagt er in Johannes 10, Vers 10, ich, Jesus, bin gekommen, damit sie, und damit sind wir gemeint, damit die Menschen das Leben und volles Genügen haben. Eine sehr schöne Definition, gefällt mir viel besser als das philosophische Lexikon. Aus dem Vollen leben können. Das Leben und volles Genügen heißt richtig, wow, jetzt geht ins Leben hinein. Ich kann richtig leben. Das ist Freiheit, oder? Für mich eine super Definition von Freiheit, obwohl das Wort Freiheit gar nicht vorkommt. Aber das ist so der Kernvers für mich, was Jesus punkto Freiheit zu bieten hat. Aus dem Vollen zu schöpfen und zu leben, so richtig drauf loszuleben, dass es knackt und knallt. Ist jetzt ein bisschen schweizerisch ausgedrückt, aber versteht, was ich meine. Aus dem vollen Leben. Das ist die Definition von Freiheit. Jesus macht sogar noch ein bisschen genauer. Schaut mal her, er sagt im Vers 32, die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Er sagt einerseits, die Wahrheit macht euch frei und ich, Jesus, mache euch frei. Was macht es frei? Es ist dasselbe. Jesus bringt die Wahrheit in die Welt. Jesus ist Träger der Wahrheit, weil Jesus uns zeigt, wer Gott ist, was Sache ist, wie sich es verhält mit dieser Welt und unserem Leben und mit der Zukunft und mit der Vergangenheit, mit allem. Er sagt, was Sache ist, was richtig ist, was wahr ist, was tragfähig ist. Die Wahrheit bringt Jesus in die Welt. Gibt viel Lug und Trug und Schein in der Welt, aber wenn Jesus kommt, dann bringt er die Wahrheit. Die Korrektur aller Philosophien und Weltanschauungen bringt Jesus und sagt, ich sage euch, was wirklich zählt, wie es sich wirklich verhält, was wirklich Sache ist. Jesus ist die Wahrheit. So, jetzt fehlt noch ein Teil meiner Predigt. Das ist der, der eigentlich immer kommt oder fast immer eine Predigt. Was können wir jetzt tun? Gäbe es was zu tun, nachdem wir jetzt verstanden haben, wie Freiheit funktioniert und was Jesus uns anbietet? So, dazu nochmal ein Bildchen und die Frage, ist dieser Mensch frei? Kurz überlegen, kurz hinschauen, was denkt er? Ist er frei? Oh, ja, im Prinzip würde man gerne sagen, gell? Eigentlich ja, wäre frei. Also unfrei ist er nicht, aber eigentlich auch nicht frei, ne? Die Tür steht offen, aber er ist noch im Gefängnis. Er müsste halt das Umfeld, den Bezugsrahmen wechseln und das Gefängnis verlassen. Er müsste hinausgehen, die offene Tür benutzen. Schaut, und das war das Problem damals von den Zuhörern Jesus. Sie meinten, sie wären schon frei. Sie sagen im Vers 33, wir sind doch Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Also die waren der Meinung, sie wären schon frei, abgesehen von politisch, da haben sie von Jesus ja erwartet, die Römer noch rauszuschmeißen, dann wären sie auch da frei. Aber ansonsten fühlten sie sich schon frei und, interessant, die waren auch fromm. Schaut mal Vers 31, Jesus spricht mit den Frommen, die schon an ihn glauben im Rahmen des Möglichen, die ihn schon offenbar als Sohn Gottes, als Messias ernsthaft in Betracht ziehen. Aber trotzdem haben sie immer noch das falsche Umfeld, den falschen Bezugsrahmen. Denn wir wissen, Gott möchte eigentlich von den Menschen eine persönliche Beziehung, eine Lebensgemeinschaft mit ihnen, möchte, dass er geliebt wird von den Menschen. Aber was die Israeliten damals gelebt haben, war eben nicht das, sondern sie haben Gesetze befolgt. Sie haben versucht, brav zu sein und möglichst wenig zu sündigen. Sie haben versucht, Jesus oder Gott gnädig zu stimmen, haben sozusagen die Gnade Gottes erkauft, indem sie brav waren. Das hat natürlich wiederum unter Leistungsdruck gesetzt. Jetzt haben wir schon den Druck, was wir hier auch hatten. Die standen also unter Leistungsdruck und waren diesbezüglich ziemlich unfrei. Die blieben sozusagen im Gefängnis, obwohl Jesus die Türsperrangel weit aufgemacht hat, und haben es nicht gemerkt. Und das hat eine Parallele bis zu uns heute. Wenn ich Leute frage, bist du auch Christ? Bist du christlich? Sagen die, ja, natürlich bin ich. Ich stehle nie, ich lüge höchstens bei Notlügen, aber sonst eigentlich gar nie und so weiter. Ja, ich singe sogar im Kirchenchor. Und dann erklären sie mir, wie fromm und wie brav sie sind und wie ethisch und moral edel sie versuchen zu leben und dass es öfters mal gelingt. Aber sie erklären mir nicht, wie sehr sie Gott lieben und wie sie Jesus ins Herz eingeschlossen haben. Und wie sie Gemeinschaft pflegen mit anderen Christen, das erklären sie mir meistens nicht. Das Gottlieben kommt so gut wie nie vor. Das sind Menschen, die, ich sage es mal ganz krass, eigentlich auch noch in der falschen Gottesbeziehung leben. Die haben immer noch den falschen Rahmen, weil sie die Freiheit als solche nicht wirklich erkannt haben. Der richtige Rahmen, der Freiheit bringt, ist die Beziehung zu Jesus. Jesus sagt, keiner kommt zum Vater außer durch mich. Keiner kann die Beziehung zum Vater in Ordnung bringen, außer er geht über mich. Ich bin derjenige, der die Tür aufmacht. Ich bin sogar die Tür. Die geordnete Beziehung zu Gott, wo du eigentlich hingehörst, erhältst du nur bei mir. Indem du mich anerkennst, eine persönliche Beziehung zu mir aufbaust und beginnst mit mir zusammen zu leben, denn ich bin Gottes Sohn. Da ist dein Bestimmungsort, mit mir zusammen zu leben und damit die Gottesbeziehung wieder in Ordnung gebracht zu haben. Und da ist die größtmögliche Freiheit. Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, wenn ich Jesus euch frei mache, dann seid ihr wirklich frei. Weil ich stelle die Beziehung zu Gott wieder in Ordnung. Das, was euch seit dem Paradies verloren gegangen ist. So, also, der erste Schritt zur Freiheit, den Bezugsrahmen wechseln, die Beziehung zu Gott wieder aufnehmen. Und das macht man durch Jesus. Die Beziehung zu Gott kommt in Ordnung, wenn er Beziehung zu seinem Sohn hast, zu Jesus. Deswegen ist die Welt gekommen, dass er anschaulich wird, dass wir Gott begreifen, verstehen, gegenüber haben, Jesus. Und der zweite Schritt wäre dann noch dranbleiben. Vers 31, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das entscheidende Stichwort hier ist dranbleiben. Schaut, die Leute, die da vor Jesus standen, denen das gesagt haben, die haben Karfreitag noch nicht erlebt. Die wussten noch nicht, was Ostern bedeutet. Und sie kannten auch Pfingsten noch nicht, weil es erst später stattfindet. Kurze Zeit später zwar, aber sie mussten noch warten. Haben sie alles noch nicht verstanden? Das heißt, sie konnten Jesus noch gar nicht im vollen Umfang erkennen, verstehen, begreifen, weil ganz Wichtiges an ihm war ihnen noch nicht klar. Konnte auch noch gar nicht klar sein. Aber wenn sie dranbleiben, werden sie die Wahrheit erkennen. Am Karfreitag, an Ostern, am Pfingsten. Und die Wahrheit wird sie frei machen. Das meint Jesus. Und das hat eine Parallele zu heute, dass es für uns auch daran auch gilt, heute dran zu bleiben. Jesus immer besser kennenzulernen, besser zu verstehen, zu verinnerlichen, wer er wirklich ist, was er wirklich meint, was er wirklich zu sagen hat, was das mit meinem Leben tatsächlich zu tun hat und ob es sich lohnt, das auch umzusetzen, zu leben zu beginnen. All das sich zu erarbeiten, indem wir dranbleiben. Dann gilt das eben auch für uns, Vers 31 und 32, wenn ihr bleiben werdet am Wort, an Jesu Worten, so seid ihr wahrhaftig seine Jünger, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist der Weg zur Freiheit. Erstens, Bezugsrahmen wechseln, das Gefängnis ist offen, geh raus, die Tür steht offen, Du musst nur rausgehen, eine Beziehung zu Jesus aufnehmen, ihm das Leben anvertrauen, da hingehen, wo du hingehörst. Du gehörst nicht ins Gefängnis, du gehörst raus. Das Motorrad gehört auf die Straße, Cola gehört in den Magen. Und du gehörst raus aus dem Gefängnis der Sünde, hinein in die Beziehung zu Jesus und die Beziehung zu Gott. Und dann, zweiter Schritt, bleib dran. Vertief die Beziehung. Lerne Jesus noch besser kennen und lerne mehr und mehr verstehen, was die Wahrheit ist und wie deine Freiheit tatsächlich ausschaut. Denn die Wahrheit macht dich frei. Und wenn du das machst, das bringt die Freiheit so, wie sie Jesus verspricht. Jesus ist gekommen, damit du das Leben und volles Genügen hast, dass du aus dem Vollen leben kannst. Das ist Freiheit. Amen.